Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt.
Neues Jahr, neue Podcast-Folgen und damit herzlich willkommen zur ersten Hölle Nord-Folge in 2021. Ich bin Yannick Schappert und ich wünsche euch allen da draußen ein frohes und hoffentlich sehr gesundes neues Jahr. Und das Gleiche wünsche ich natürlich auch meinem heutigen Gast, Mike Machulla. Hallo Mike.
Hallo, grüß euch. Ja, die gleichen Wünsche zurück an euch. Ich glaube, das war überall das Gleiche. Gesundheit stand oben auf den ganz großen Wunschzetteln drauf für uns alle und für unsere Familien. Und ja, dass es 21 viel, viel besser wird als 20, zumindest was die Umstände, was Corona betrifft, angeht.
Genau, und Mike, wir haben eben im Vorgespräch schon ein bisschen geredet. Wir wollen gar nicht viel über Corona reden heute, denn das Thema nervt uns mittlerweile alle einfach nur noch. Was ich auf jeden Fall machen muss, ich will dir herzlich gratulieren nachträglich zum 44. Geburtstag, denn der war am Samstag, wir nehmen Montag auf, also noch nicht allzu lange her, da kann man noch nachträgliche Glückwünsche rausschicken.
Vielen Dank. Danke.
Sehr gerne. Ja, wir haben heute im Prinzip drei Themen auf der Liste. Wir wollen natürlich über die WM sprechen, die jetzt ansteht. Wir wollen über die bisherige Saison von der SG sprechen, über die sehr erfolgreiche Saison bisher. Und zum Abschluss wollen wir dann noch ein bisschen über ein paar Beobachtungen sprechen aus der Doku Inside SG Flensburg-Handewitt. Aber vorher, Mike, musst du durch eine Entweder-oder-Fragerunde durch.
Das kriegen wir hin.
Das kriegen wir hin. Bevor wir damit starten, gibt es noch einen Werbespot.
Ein starkes Team wie die SG Flensburg-Handewitt braucht starke Partner. Deshalb unterstützen wir, die Volksbanken Raiffeisenbanken in Schleswig-Holstein, schon seit über 10 Jahren das Team von der Flensburger Förde und präsentieren diesen Podcast. Wir sind nicht nur für die mittelständische Wirtschaft da, sondern engagieren uns auch für die Region, indem wir den Breitensport fördern und den Spitzensport. Die Stars der SG, die Fans und wir, das ist fast wie eine Familie. Und natürlich sind viele SG-Spieler auch Kunde bei uns, zum Beispiel Hampus Wanne.
Wir sind ein perfektes Team. Ich kümmere mich um den Sport und mein Berater, der VR Bank Nord, kümmert sich um meine Finanzen. Und wenn ich unterwegs bin, kann ich schnell meine Finanzen checken. Mit der VR Banking App.
Morgen kann kommen. Wir machen den Weg frei. Volksbanken Raiffeisenbanken. Weiterhin viel Spaß mit der aktuellen Folge Hölle Nord.
Also Mike, entweder oder. Gartenarbeit oder Videostudium?
Oh, Gartenarbeit. Weil da habe ich so wenig Zeit für und dann freue ich mich, wenn ich mal in den Garten kann.
Obwohl sie dir ja im ersten Lockdown schon irgendwann auch auf die Nüsse gegangen ist, wenn ich das so sagen darf.
Ja, da hätte ich mich gefreut, wenn ich mal wieder mich auf ein Spiel hätte vorbereiten können. Klar, wenn es dann zu lange ist, dann ist es auch nicht schön.
Das stimmt. Spaziergang oder Joggingrunde?
Spaziergang.
Fernsehabend oder Spieleabend?
Fernsehabend.
Was war für dich beeindruckender, euer Unentschieden bei den Rhein-Neckar-Löwen oder der Sieg in Paris?
Ich glaube, der Sieg oder das Unentschieden bei den Rhein-Neckar-Löwen war beeindruckender, weil es natürlich nach der Halbzeit gar nicht so aussah, dass wir überhaupt nochmal in die Nähe kommen, irgendwie was mitzunehmen. Und die Moral der Mannschaft war fantastisch. Und deswegen beeindruckt mich das ein bisschen mehr. Gegen Paris, muss ich sagen, haben wir in den letzten Jahren immer gute und enge Spiele gehabt, so auch in Paris. So, ich glaube, das war einfach so irgendwie, wir waren dann irgendwann auch mal dran, in Paris auch mal was mitzunehmen.
Auf jeden Fall waren beides absolut tolle Spiele und eben beeindruckend, weil die SG in beiden Spielen auf Spieler verzichten musste und sich jeweils zurückgekämpft hat, ne?
Ja, genau.
Was überwiegt bei dir? Die WM-Vorfreude oder doch immer noch die WM-Skepsis?
Nee, schon Vorfreude jetzt. Auch die Quali-Spiele waren alle gut und das ist ja, am Ende wird ja toller Handball geboten. Klar, das Flair, das Ambiente, diese ganzen Emotionen, die durch zuschauervolle Hallen und so entstehen, die sind nicht da. Aber am Ende freue ich mich natürlich trotzdem auch über internationale Spiele, über dass die WM dann am Ende jetzt auch gespielt wird. Und klar, Skepsis ist auch da, weil ich natürlich nicht weiß, wie man das alles realistisch hinkriegen soll, dass die Jungs wirklich sehr, sehr geschützt werden. Jetzt hat man ja zumindest schon mal eine gute Entscheidung getroffen, Zuschauer außen vor zu lassen. Weil das war ja auch so ein Punkt, der sehr, sehr kritisch gesehen wurde, wo man jetzt auch sich entschieden hat, vor leeren Rängen zu spielen. So, das ist schon mal ein ganz guter Schutz für die Spieler. Und dann hoffe ich natürlich, dass alle sehr erfolgreich, aber auch gesund wiederkommen.
Du hast es gesagt, die Zuschauer werden nun doch ausgeschlossen. Das hat die IHF am Sonntag mit den Organisatoren beschlossen. Und man hört ja auch schon raus, das ist für dich die absolut richtige Entscheidung.
Ja, absolut. Ich glaube, dass es in der jetzigen Situation, in dem auch in Europa jetzt gerade alle sehr, sehr diszipliniert und vorsichtig sind und auch wieder größere Einschränkungen beschließen, dass ich da jetzt nicht sehe, wie man vor 3.000-4.000 Zuschauern in Ägypten spielen soll, wo sehr, sehr wenig getestet wird. Gestern gab es einen großen Bericht darüber. Es gibt sehr wenige Zahlen in Ägypten, aber es wird halt auch sehr, sehr wenig getestet. Mhm. So, und von daher ist das Risiko natürlich schon viel größer, wenn man Zuschauer in die Halle lässt. Und ich glaube, da sind sie sich ihrer Verantwortung am Ende dann auch bewusst gewesen, sodass man sich dann dafür entschieden hat, Zuschauer außen vor zu lassen.
Tut es dir trotz allem ein bisschen leid für die Ägypter, denen ja dann dadurch schon die WM irgendwie genommen wird?
Ja, weiß ich nicht, ob sie ihnen genommen wird. Am Ende haben wir ja alle die gleichen Voraussetzungen. Alle 32 Mannschaften, die antreten, treten unter den gleichen Bedingungen an. Aber natürlich ist eine Heim-WM, lebt natürlich davon, dass das Zuschauer in die Halle kommen, mit unglaublicher Euphorie ihre Heimmannschaft nach vorne peitscht. Ich glaube, dass es in der Vergangenheit fast immer so war, dass die Heim- oder der Gastgeber auch immer fast ins Halbfinale gekommen ist. Das heißt, das kann dich schon zu Höchstleistung treiben und das fehlt den Ägyptern jetzt natürlich. Plus dann vielleicht auch die Aufmerksamkeit, die Euphorie im Land, das wird vielleicht nicht so der Fall sein, aber ja, am Ende glaube ich, müssen wir uns alle der Situation stellen und unter den gleichen Voraussetzungen dann am Ende spielen.
Ja, vielleicht wäre es ja eine Möglichkeit zu sehen, dass man Ägypten irgendwie in diesem Jahrzehnt vielleicht sogar noch eine WM zukommen lässt. Ich glaube, bis 2027 sind die Turniere vergeben, aber vielleicht dann 29 zum Beispiel, um einfach den Ägyptern nochmal dieses ganze Flair zu ermöglichen unter hoffentlich normalen Umständen.
Ich glaube, da hat man mit Hassan Mustafa natürlich jemanden, der, glaube ich, ein großes Interesse daran hat, dass das auch so passiert. Ägypten war ja schon mal Gastgeber einer WM und da kann ich mich erinnern an unglaublich tolle Spiele, an volle Hallen, an viel Euphorie. Und von daher hätten sie es auf jeden Fall verdient, dann auch nochmal eine Heim-WM zu bekommen und auszurichten, die dann unter ganz anderen Bedingungen stattfindet.
Wir haben viel darüber gesprochen, über diese WM und wie umstritten sie ist. Seit wann ist für dich persönlich klar, dass kein Weg mehr daran vorbeiführte?
Na, ich habe so Mitte Dezember habe ich so gedacht, wenn man jetzt nochmal, wo dann alles auch hier in Europa sich nochmal verschärft hat, wo ich gedacht habe, jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt, wo man wirklich auch klare Entscheidungen treffen müsste. Und als man dann aber immer noch diskutiert hat, dass Zuschauer kommen, da habe ich dann einfach auch gesagt, okay, da wird jetzt auch kein Weg dran vorbeiführen. Diese WM wird stattfinden und jetzt muss einfach jeder Spieler für sich entscheiden, ob er daran teilnehmen möchte, ob er sich sicher genug fühlt. Und das haben wir ja am Ende dann auch jedem Spieler selbst überlassen. Wir sind dann nicht in der Lage, die Leute dann irgendwie zu maßregeln oder einzugrenzen, sondern sind alles erwachsene Menschen, die dann für sich und ihre Familien die Entscheidung treffen müssen. Das haben wir dann auch absolut akzeptiert. Und jetzt ist es auch so, jetzt wird sie gespielt, jetzt wollen wir uns auch drauf freuen. Und hoffentlich bekommen wir den einen oder anderen Weltmeister auch wieder zurück.
Ja, du sagst es, jetzt wird sie gespielt. Am Mittwoch geht's los. 18 Uhr Ägypten gegen Chile. Und dann ja die ersten SG-Einsätze am Donnerstag mit den USA tatsächlich, mit Tyreed aus dem Junior-Team. Der dabei ist, aber dann vor allem natürlich gleich Donnerstagabend Frankreich, Norwegen, die Schweden steigen ein und dann am Freitag Deutschland und die Dänen, sind ja insgesamt 9 SG-Spieler in Ägypten dabei, mit Tyreed sind es sogar 10. Die Spiele werden übertragen, das vielleicht nur als kleiner Service auf ARD, ZDF, Eurosport zeigt einige Spiele und Sportdeutschland TV im Internet zeigt auch einige Spiele, beziehungsweise ich glaube fast alle Spiele ohne deutsche Beteiligung. Das ist natürlich eine sehr hohe Live-Präsenz, das ist für den Handball ja erstmal toll, oder nicht?
Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir natürlich stattfinden und wir haben immer gesagt, wir müssen präsent sein, wir müssen uns natürlich auch weiter der breiten Öffentlichkeit auch zur Verfügung stellen und sie müssen sehen, dass der Handballsport stattfindet und dass die Jungs halt wirklich auch alle einen tollen Job machen, ob mit oder ohne Zuschauer, sondern sie sind alle mit Leidenschaft dabei und lieben das, was sie machen. Und deswegen sollten wir jetzt auch sehr, sehr bewusst dahin gucken, schauen, dass wir einen tollen Handball sehen, dass wir faire und gute Wettkämpfe sehen, dass wir attraktive Spiele sehen. Und dann drücken wir unseren SG-Spielern natürlich die Daumen. Und ich bin immer noch der Meinung, dass es muss immer dieser Spagat zwischen gesellschaftlicher Verantwortung und Profisport, der muss geschafft werden. Aber ich glaube, dass wir Profisportler alle unserer gesellschaftlichen Verantwortung ja auch bewusst sind und aber auch nachkommen, indem wir halt Zuschauer außen vor lassen. Und von daher, ja, wir freuen uns jetzt einfach drauf. Die WM wird eine ganz besondere bleiben. So oder so. Ich hoffe, dass wir so eine WM nie wieder erleben, aber sie wird auf jeden Fall in Erinnerung bleiben, weil noch nie wurde meine WM so viel diskutiert wie um diese WM in Ägypten.
Ja, da hast du völlig recht. Ist es denn doch eher die Chance für den Handball oder glaubst du, dass das Ganze auch bei Leuten, die das dann irgendwie im Fernsehen sehen, Kopfschütteln verursachen kann, so nach dem Motto, hey, wir dürfen hier unser Haus kaum noch verlassen und die spielen da in Ägypten gegen Uruguay, gegen die Kapverden. Was soll das?
Ja, ich glaube schon, dass der eine oder andere das natürlich auch skeptisch betrachtet. Das kann man auch verstehen und so muss sich jeder seine Meinung bilden. Aber ich auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass die Jungs natürlich auch sehr, sehr viel getestet werden, dass sie sehr, sehr viel umsorgt werden, dass alles dafür getan wird, dass sie sich sicher fühlen können, dass sie ja auch gesund bleiben. So, das wird ja ganz, ganz viel Geld auch in die Hand genommen von den Verbänden, von der IAF, um das alles so sicher wie möglich zu machen. Ich meine, das ist ja ein riesen Mehraufwand, der da betrieben wird. Und das ist natürlich in der normalen Gesellschaft nicht möglich. Deswegen muss man Leute da vielleicht ein bisschen mehr eingrenzen in ihrem Radius, weil die Profispieler natürlich da ganz andere Möglichkeiten haben. Am Ende kostet das einen Haufen Geld, damit wir diese WM spielen können. Und das muss halt auch jeder verstehen, dass das Risiko eigentlich nicht größer ist, als wenn du hier ganz normal in den Supermarkt gehst oder dich in irgendeinem Hotspot aufhältst und dich mit mehreren Leuten triffst.
Mhm. Okay, also ich kann, für mich kann ich sagen, ich freu mich auch auf die WM. Handball im Fernsehen finde ich ist immer schön. Es sind jetzt zum ersten Mal 32 Länder dabei. Dazu gab es ja die ein oder andere Absage. Inwiefern wirkt sich das auf das Niveau aus? Was glaubst du?
Ja, ich glaube, dass die Mannschaften, die jetzt dazukommen, jetzt natürlich nicht, ich sag mal, spielerisch die WM jetzt so wahnsinnig bereichern. Aber es sind Exoten dabei, die natürlich auch viele Trainer dabei haben, die in anderen oder in Ländern Erfahrung gesammelt haben, wo der Handball eine größere Präsenz hat. Deswegen sind das teilweise Länder, die sich noch entwickeln wollen, die das als Riesenmöglichkeit sehen. Ich glaube, das ist auch toll für den Handballmarkt, dass es mehr Länder gibt, wo Handballinteresse entstehen kann. Wenn ich allein an die USA denke, ich finde, das ist ja eigentlich ist Handball ja ein Sport, den die Amerikaner eigentlich lieben sollten. Er ist schnell, er ist dynamisch, es passiert viel, es ist Action, es ist athletisch. Also ja, vielleicht weckt man da auch ein anderes Interesse. Robert Hedin ist da jetzt schon seit ein paar Jahren dabei, da was zu entwickeln. Also ich finde das ganz interessant. Ich glaube aber nicht, dass so ein Exot oder eine Mannschaft, die jetzt dabei ist, die noch nicht bei einer WM dabei war, dass sie irgendwo ganz vorne für etwas in Frage kommt. Aber sie wird auf jeden Fall die WM bereichern. Und es ist ja trotzdem so, obwohl es mehr Mannschaften sind, ist der Modus so, dass die Mannschaften am Ende trotzdem ein Spiel weniger haben als bei einer normalen WM, weil es einfach über die Gruppenkonstellation so gelöst wurde.
Mhm. Das heißt, eine Verwässerung des Niveaus erwartest du jetzt gar nicht mal unbedingt, sondern eher eine Bereicherung.
Ja, eine Bereicherung, weil viele Exoten dabei sind. Ich glaube, das ist eine größere Aufmerksamkeit in mehreren Ländern. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt spielerisch von diesen Mannschaften etwas sehen, wo wir sagen, das ist jetzt so außergewöhnlich, da können wir uns auch alle dran orientieren. Ich glaube, es ist viel Entwicklungsbedarf da. Ich glaube, dass diese Länder unglaublich von einer Weltmeisterschaft, von diesen Erfahrungen einer Weltmeisterschaft profitieren, um dann einfach auch den Hype, der in den Ländern entsteht, dann auch zu nutzen, um sich weiterzuentwickeln. Aber am Ende, wenn es um die Medaillen geht, wenn es um die vorderen Plätze geht, dann sind es wieder die üblichen Verdächtigen, die dann dafür in Frage kommen.
Ja. Schaust du dir denn ein Vorrundenspiel wie Uruguay gegen Kap Verde auch mal an oder lässt du das dann doch
nicht sehen? Ja, ich habe ein bisschen mit Alfred telefoniert und ich habe natürlich auch gedacht, ja, vielleicht kannst du Johannes Goller vielleicht ein bisschen auch schon ein Spiel wie Kap Verde und so. Und dann sagte er, du, pass mal auf, die spielen alle in Portugal und die sind gar nicht so schlecht. Also die können schon Handball spielen. Ich glaube nicht, dass die uns gefährlich werden können, aber wenn er das so sieht, dass die Handball spielen können, dann glaube ich, können wir uns da echt drauf freuen. Natürlich gucke ich mir diese Spiele auch an, um einfach mal zu sehen, was sind das für Spieler, wo kommen die her, in welchen Ländern spielen die, was haben die für eine Handballausbildung und ja, das ist schon interessant, sich sowas anzusehen.
Wie ist generell so dein WM-Pensum oder bei einem Turnier überhaupt, wie viele Spiele schaust du da?
Ach, das ist schwer zu sagen. Es ist oft natürlich Interesse, natürlich alle FG Teilnahmen gucke ich mir natürlich an, also wo Jungs von uns spielen, das möchte ich gerne sehen, erstmal aus Interesse, wie verkaufen sich die Jungs, wie präsentieren sich die Jungs, dann auch wie viel spielen sie, um es dann auch für mich dann hinterher wieder einzuordnen. dann einfach Spiele, die sehr, sehr interessant sind. Einfach das. Aber ich werde jetzt nicht hier 8 Stunden vorm Fernseher sitzen und mir ein Spiel nach dem anderen angucken. Ich glaube, das werde ich schon gut steuern. Also das, was mich interessiert. Vielleicht Zusammenfassung dann hinterher auch mal. Und man muss auch ehrlich sagen, wenn die Vorrunde dann erstmal gespielt wird, und geht dann so langsam in die K.O.-Spiele oder Hauptrunde, dann wird es auch erstmal richtig spannend.
Ja, absolut. Also wie gesagt, von der SG sind 9 Spieler dabei, 3 Norweger, 3 Dänen, 2 Schweden und Johannes Goller für Deutschland. Magnus Röth hat ja abgesagt. Hättest du dir aus dem SG-Lager die ein oder andere Absage mehr noch gewünscht? Aus Eigennutz natürlich.
Ja, also ist ja nur Eigennutz. Ich kann natürlich jeden Spieler verstehen, der eine Weltmeisterschaft spielen möchte, so umstritten, wie sie auch immer ist und ob sie mit oder ohne Zuschauer stattfindet, aber dass jeder Spieler natürlich eine Weltmeisterschaft, eine Olympiade spielen möchte, für sein Land spielen möchte. Auch, man muss auch sagen, das ist immer auch etwas Besonderes für die Nationalmannschaften zu spielen, weil die Spieler mittlerweile in verschiedenen Ländern spielen. Sie spielen nicht mehr nur in Norwegen zusammen, sondern sie sind in ganz Europa verstreut. Und wenn sie dann zusammenkommen, ist das immer wie, man kommt nach Hause und trifft Familie. Und das ist halt, gerade jetzt, die Norweger sind ja auch hier in Flensburg bereits sich vor. Und wenn man dann mal zum Training kommt und so, wenn man sieht, wie die einfach auch miteinander umgehen, wie sie stolz sind, für Norwegen zu spielen, kann ich das schon verstehen, dass man das spielen möchte. Wenn ich es aber aus der Sicht eines Bundesliga-Trainers und ich jetzt als Flensburg-Trainer sehe, möchte, dann hätte ich natürlich jedem meiner Spieler natürlich auch im Januar eine Pause gegönnt, 2 Wochen Urlaub zu machen und dann wirklich wieder aufzubauen, an Basissachen zu arbeiten, wieder eine Grundlage zu schaffen, um dann einfach für die Rückrunde auch sich gut vorzubereiten. Aber das ist nur ein Wunschgedanke, den ich habe, der absolut nicht realistisch ist, weil ich natürlich auch weiß, dass alle meine Spieler sportliche Ziele haben.
Aber nichtsdestotrotz ist es ja so, dass andere Vereine deutlich mehr Absagen vorzuweisen haben. Da gab es ja auch Kritik von Andreas Wolf zum Beispiel, hauptsächlich von Andreas Wolf jetzt aus dem Spielerlager, vom deutschen Nationaltorwart. Wie hast du die aufgefasst? War es dir zu hart?
Ja, grundsätzlich finde ich erstmal, gibt es gar nicht so viele Absagen. Ist natürlich jetzt geballt, weil es 3 vom THW Kiel sind, 3 Spieler. Dann war es noch Kohlbach aufgrund von Verletzungen und dann Lemke, der einfach auch aufgrund der Corona-Situation abgesagt hat. Aber ich glaube nicht, dass jemand das zusteht, das zu beurteilen. Die Spieler sind alle erwachsen und schlau genug, um für sich Entscheidungen zu treffen. Ich glaube auch nicht, dass das irgendwie eine Entscheidung vom THW Kiel war, sondern das haben die 3 Spieler einfach für sich persönlich entschieden. Und wir kennen natürlich Steffen Weinhold auch alle persönlich und gut. Ein sehr reflektierter Typ, ein Familienmensch, und wenn er sagt, ich mache mir Sorgen um meine Familie und es fühlt sich im Moment nicht richtig an, wenn meine Großeltern hier nicht zu Besuch, meine Eltern nicht zu Besuch kommen können und unsere Enkelkinder sehen können, dass ich dann nach Afrika fliege und eine Weltmeisterschaft spiele. Das fühlt sich nicht richtig an und deswegen werde ich auf diese Weltmeisterschaft verzichten. Das muss man respektieren, das muss man nicht immer verstehen, aber man muss es respektieren, und ich glaube, da jetzt einfach sich so kritisch über Team- oder Mannschaftskollegen zu äußern, dient nicht der Sache, zumal man wahrscheinlich in diesen ganzen Gedankenprozessen und im familiären Umfeld der Spieler nicht so involviert ist, dass man tatsächlich da wirklich eine Aussage treffen kann, die man wirklich beurteilen kann.
Wir hatten schon, du hattest schon gesagt natürlich, dass viele SG-Spieler wahrscheinlich ja auch lange im Turnier sein werden. Wer sind denn, wenn du es zusammenfasst, deine Medaillenfavoriten bei dieser WM?
Ja, ich glaube, dass Norwegen jetzt langsam mal dran ist, auch mal Gold zu holen. Ist nicht so, dass man sagt, das ist selbstverständlich, aber sie haben für mich die beste Mannschaft, den breitesten Kader, auch mit der meisten Erfahrung mittlerweile, auch Turniererfahrung. Sie sind unglaublich lange jetzt zusammen mit dieser Konstellation. Es fing an mit 2016, wo sie im Halbfinale waren, und dann ging es immer weiter. 17 Finale bei der WM, 19 Finale, 20 wieder Halbfinale EM. Also sie sind sehr, sehr weit gekommen und es hat immer dieser letzte Schritt gefehlt. Ich glaube, jetzt sind sie langsam bereit, weil die Spieler aus Flensburg, aus Kiel, das sind die auch Titel gewonnen haben in den letzten Jahren, die jetzt auch Finalerfahrung haben. Und ich glaube, dass sie sich einfach auch am besten eingespielt haben in den letzten Jahren. Mhm. Dänemark muss man gucken, wie die das verkraften ohne Lauge.
War natürlich bei den letzten Turnieren der Leistung fast noch mehr als Mikkel Hansen in vielen Spielen. Ne?
Genau, wenn man sieht, wenn 2019 als Dänemark Weltmeister geworden ist, wie Lauge und Mikkel Hansen da zusammen gespielt haben, das waren ja eigentlich nur die beiden und die anderen haben die Bälle verteilt. Mehr ohne bei allem Respekt vor den anderen Spielern, aber die haben so ein überragendes Turnier gespielt, so dominant und Lauge war auf so einem Top-Niveau und das werden die vermissen. Landin ist eine Bank da hinten im Tor, muss man auch sagen. Der wird auch ganz, ganz viel helfen. Halt ist wieder zurück zur Altersstärke, der jetzt auch ein paar gute Spiele gemacht hat. Das sind sicherlich fast Finalkandidaten. Ich weiß nicht, in welcher Konstellation sie wann aufeinandertreffen können. Frankreich muss man natürlich als große Nation immer dazu zählen, die aber jetzt in der Quali gegen Serbien sich zweimal sehr, sehr schwer getan haben. Einmal unentschieden, einmal verloren. Ich glaube, da fehlt Nico Karambatic eigentlich mit seiner Qualität. Da haben sie auch im Tor nicht so diese Stabilität, wie sie immer mit Omerier noch hatten. Also da ist schon ein bisschen auch Erfahrung weggebrochen. Spanier musst du immer auf dem Zettel haben. Mhm. Kroaten sind dabei. Ja, und dann dahinter kommen dann Deutschland, Schweden, Slowenien. So, aber ich glaube, für eine Medaille kommen wirklich Norwegen, Dänemark, Spanien. Das sind so die. Ja. Medaillenfrage.
Nochmal zu Dänemark. Ist Simon Halter jetzt sogar so ein Stück weit erster Kreisläufer mit Blick auf das Turnier?
Es sieht so aus, ja. Ich habe natürlich auch mit Nikolai darüber gesprochen, wie belastbar ist er. Er hat bei mir jetzt noch nicht so viel im Angriff gespielt, weil ich wollte erstmal nur, dass er den Fokus auf die Abwehr hat. Er hat sich aber in den letzten, gerade im Dezember, wirklich toll entwickelt. Gerade was seine Beweglichkeit, seine Aggressivität angeht. Er hat viel, viel mehr Vertrauen nach seiner Verletzung jetzt auch bekommen in seinen Körper. Und hat dann auch ein paar Minuten immer mehr im Kreis gespielt, sodass wir dann auch für uns einfach die Entscheidung getroffen haben, Domen abzugeben, weil wir halt dann auch wieder zu alter Stärke zurückkriegen. Ja, also man muss ja sagen, Hendrik hat das Turnier abgesagt, Hendrik Dos Santos, er ist nicht dabei. Und damit ist Simon halt, finde ich, schon der Mann, der jetzt wirklich auch von körperlicher Präsenz und von Erfahrung einfach dahin gehört. Ja, Zacharias ist natürlich ein anderer Typ, aber Simon Halt wird da eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen, auch in der Abwehr.
Wie sehr kann Göran Söger den Norwegern mit seinen Leistenproblemen helfen? Ich meine, er hat im Dezember bei der SG ja kaum gespielt, hat auch nicht mehr richtig trainieren können.
Genau, hat im Dezember eigentlich sehr, sehr wenig trainiert, hat eigentlich nur sporadisch uns geholfen, hat aber jetzt die Zeit genutzt, hat eine Therapie gemacht, hat wirklich Aufbautraining, hat die Pause auch genutzt und hat jetzt am 9. am Trainingsspiel gegen Dänemark hat er 15 bis 20 Minuten gespielt und fühlte sich danach sehr, sehr gut. Also er ist auf dem richtigen Weg. Und dann hat der norwegische Verband, haben sie dann entschieden, Göran auch mitzunehmen zur Weltmeisterschaft. Mhm. Das bedeutet, er wird die Weltmeisterschaft spielen. Ich hoffe natürlich, dass alles gut geht, dass er fit bleibt, dass er auch die Spiele gut übersteht und dass seine Verletzung dann ihm auch nicht mehr hindert. Damit wir ihn auch dann auch voll einsatzfähig wieder zurückbekommen. Diese Verantwortung hat er, die hat auch der norwegische Verband und ich hoffe, dass er so diszipliniert ist, dass er auch weiß, wenn er nur auf 70-80% körperliche Fähigkeiten kommt, also wirklich, dann wird er der Mannschaft auch nicht helfen können. Joran ist nur gut, wenn er auf 100% kommt, mit seiner Explosivität, mit seinen ersten Schritten, mit seiner Spielfreude. Und wenn er da irgendwie gehandicapt ist, dann wird er auch der norwegischen Mannschaft nicht helfen können.
Schweden hast du eben als eines der Teams hinter den Medaillenanwärtern genannt. Dies ist ja Wahnsinn. Also die Schweden sind ja noch ersatzgeschwächter als Deutschland im Prinzip. Da wird auf Jim Gottfriedsson ganz viel Last zukommen, oder was meinst du?
Kann ja fast nicht mehr auf ihn zukommen als bei uns. Also er ist ja der Spieler, der bei uns eigentlich immer 60 Minuten fast auf dem Platz steht, weil er wirklich der Spieler ist, der das Spiel der SG und unsere Philosophie, so wie wir spielen wollen, komplett verinnerlicht hat und ich finde in den letzten zwei Jahren nochmal einen riesen Schritt gemacht hat in seiner Entwicklung. Auch von seiner Persönlichkeit und genau das erwartet man natürlich jetzt auch in Schweden von ihm. Leider haben in Schweden auch ganz viele Spieler abgesagt oder sind aus Verletzungsgründen nicht dabei, sodass es eine sehr, sehr unerfahrene und junge Truppe sein wird, wo er natürlich absolut der Anführer ist. Aber ich hoffe, dass Glenn mit seinem SG-Herz und Tobias Karlsson mit SG-Herz, dass sie auch sich ihrer Verantwortung bewusst sind und vielleicht ihn auch jetzt nicht 8 Spiele über 60 Minuten durchs Turnier jagen, sondern dass auch die Belastung ein bisschen verteilen. Aber ich weiß, dass jemand ist, der immer sehr, sehr gerne für sein Land spielt und der auch von Anfang an gesagt hat, er wird diese Weltmeisterschaft spielen. Und dann unterstützen wir ihn natürlich da.
Lass uns ein bisschen über Deutschland reden. Nikola Jakobsen, der dänische Nationalcoach, hat gesagt, er rechnet damit, dass das Viertelfinale so ein Stück weit das Maximum für Deutschland ist. Bist du da bei ihm oder kann da auch das Halbfinale klappen? Ist ja ein K.O.-Spiel dann im Viertelfinale, das geht natürlich immer.
Ja, also erstmal, ich mag Nico wirklich sehr und wir haben einen guten Draht zueinander. Ich verstehe gar nicht, warum er so eine Aussage trifft. Ich meine, er macht da unnötig auch irgendwie ein Fass auf und er bringt sich auch in eine Situation. Ich meine, jetzt lass mal Deutschland und Dänemark irgendwann aufeinandertreffen und Deutschland gewinnt das vielleicht. Ich meine, er macht ja unnötig Druck auch. Ich finde nicht, dass man als Nationaltrainer irgendwie andere Nationalisten oder andere Mannschaften irgendwie beurteilen muss. Aber es ist natürlich Fakt, dass ganz, ganz viel fehlt an Erfahrung in Deutschland. Aber wenn man ganz ehrlich ist, dann muss man sagen, dann kann auch ganz, ganz viel entstehen und ganz viel wachsen. Und diese Mannschaft zeigt momentan, dass sie unglaublich stolz sind, fürs Land zu spielen. Sie haben zeigen eine große Spielfreude. Sie zeigen wirklich auch tolle Leistung. Ich weiß, dass man mit der kompletten Mannschaft sich schon viel, viel schwerer getan hat gegen Österreich. Und wie die jetzt beide Spiele da gegen Österreich gespielt haben und diese Mannschaft wirklich zweimal dominiert hat. Das zweite Spiel war ja eine Vorführung. Also das war ja, hat ja Österreich richtig Lehrgeld bezahlt. Mhm. Man sieht, die sind beweglich in der Abwehr. Sie haben Freude, miteinander zu spielen. Da funktionieren ein paar Sachen ganz gut. Aber das war Österreich. Man muss jetzt auch nicht das überbewerten und sagen, das ist jetzt alles richtig gut, aber wir sind auf einem richtig guten Weg und da kann richtig was entstehen. Und wenn man in so einem Turnier auf einmal so eine, ich sag mal, auf so eine Welle kommt und so eine unglaublich gute Harmonie hinkriegt und man auch gewinnt und das Selbstvertrauen wird gestärkt, dann kann da viel passieren. Weil wir müssen auch mal ganz ehrlich, Deutschland hat nur was zu gewinnen. Also in der Konstellation, mit der Mannschaft, mit der sie jetzt unterwegs sind, sind alles sehr, sehr gute Bundesligaspieler, aber die können eigentlich nur gewinnen. So. Und die werden die ersten beiden Spiele werden sie gewinnen. Und dann geht es gegen Ungarn, ist eigentlich schon ein Schlüsselspiel. Mhm. Weil dann kommt Spanien schon. Und dann mal gucken, eins von den beiden Spielen müssen sie auf jeden Fall gewinnen, damit sie viel mitnehmen in die Hauptrunde.
Ja, genau. Also, genau, du sagst es, ne? Gegen Ungarn geht es dann schon um Hauptrundenpunkte. Denn
genau.
Die werden mitgenommen, ja.
Das ist dann so, und da aber ich sehe das mit Freude und ich habe das auch Johannes geschrieben. Ich habe Johannes geschrieben, das sieht richtig gut aus, ihr habt Spaß miteinander und da kann wirklich was entstehen. Also einfach nur weiter Gas geben, Lust miteinander haben. Ich finde, dass Alfred das auch gut macht. Alfred beklagt sich nicht, er nimmt die Absagen so, wie sie sind und sagt, dann machen wir das Beste draus. Und dann ist das jetzt einfach eine Chance für Firnhaber. Viele sagen jetzt ist völlig unerwartet Johannes Goller auf einmal zum Abwehrchef aufgestiegen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich nicht so unerwartet, wenn man sieht, welche Entwicklung Johannes hier in Flensburg in den letzten 3 Jahren genommen hat. Das ist außergewöhnlich gut. Er hat sich zu einem absoluten Topspieler international entwickelt und er ist absolut der in der Nationalmannschaft jetzt mittlerweile auch schon das Niveau bestimmt und sagt, wo es lang geht, weil er einfach mit seinen jungen Jahren auch die meiste Erfahrung vorzuweisen hat auf internationalen Basis.
Ja, aber es ist schon interessant, wie er aufgrund der Kreisläuferkonkurrenz so ein bisschen unterm Radar flog, ne, bis die anderen Kreisläufer dann abgesagt haben.
Ja, genau. Ja, man setzt natürlich als Trainer immer auf das Etablierte und das, was da ist und sagt, okay, bei Pekler und Wiczek, da weiß ich, was ich kriege. Bei Kohlbacher, der ist auch gut im Angriff und so. Und Johannes lief immer so ein bisschen dahinter. Aber in allen Gesprächen, die ich in den letzten Wochen mit Alfred hatte, habe ich gemerkt, wie unglaublich begeistert Alfred von Johannes ist und von seiner Entwicklung. Und er sagt, das ist der Mann der Zukunft. Und da ist Alfred jetzt aber auch kein Hellseher. Ich meine, das sieht jeder, auch der nicht will, der nicht so viel Handballverstand hat. Also wenn man Johannes spielen sieht, und dann ist er auch noch ein ganz intelligenter und reflektierter Junge. Also das passt schon.
Das hört sich so an, als ob du ganz regelmäßig mit Alfred Gislason telefonierst.
Naja, ganz regelmäßig nicht, aber wir haben uns viel ausgetauscht, vor allem jetzt im Dezember, weil es natürlich dann auch so in diese Richtung ging. Da war ja Steini auch, Marius Steinhauser war ja dann auch noch ein Thema. Dann nach der Fußverletzung ist es natürlich auch wichtig, dass wir beide uns da austauschen und dass wir wirklich auch ein Gefühl bekommen, was kann man Johannes zumuten und was nicht. Und wenn Alfred dann sagt, er ist diese Situation bewusst und er wird schon auch darauf achten, dass man ihm die nötigen Pausen gibt, weil er halt so ein verdammt wichtiger Spieler für ihn ist, dann ist das doch nur gut. Und ich mag das gerne, einen guten Austausch mit den Nationaltrainern zu haben, weil am Ende möchte ich meine Spieler gut vorbereitet dahin schicken und möchte sie natürlich auch gesund wiederbekommen.
Mhm. gerade in den Österreich-Spielen, abschließende WM-Frage eigentlich auch schon. Was hast du da gesehen? Also ich finde Bosnien und Estland im November, das konnte man noch nicht so richtig bewerten. Aber was hast du jetzt gegen Österreich an Handschrift von Alfred Gislason gesehen?
Ja, in der Abwehr sieht man halt einfach, dass Alfred jemand ist, der ein anderes System und eine andere Philosophie verfolgt, als wir es tun. Also er ist halt jemand, der gerne den Körperkontakt sucht, der sagt, raus an den Mann, wirklich schnell und hart attackieren. Das passt auch zu Firnhaber und zu Johannes. Also die sind halt von der Beweglichkeit auch in der Lage, das zu machen und schnell wieder zurückzukommen und die Lücken zu schließen. Wir in Flensburg spielen halt ein bisschen mehr defensiver, ein bisschen kompakter und ein bisschen abwartender. Gegnerabhängig natürlich, je nachdem. Und im Angriff muss man einfach sagen, das ist THW Kiel. Das ist Alfreds Handballphilosophie und das ist genau das, was der THW über viele, viele Jahre gespielt hat. Nur, dass die Spieler in Deutschland ein anderes Niveau haben als das, was Alfred früher hatte, mit Zeit, mit Bui, mit Palmerson, mit Biecher und so. Aber es funktioniert. Spieler scheinen sich wohlzufühlen in dem System. Sie spielen sehr viel und gut mit dem Kreis. Sie haben mit Johannes natürlich auch jemanden und auch mit Preuß gestern, die es schaffen, sich die Räume freizuhalten, die Bälle fangen, die verwerten. Es fehlt ein bisschen ein Rückraumshooter. Metzner muss man jetzt gestern, das ist ein Länderspiel, da müssen wir mal gucken, was bei der WM passiert, aber Häfner ist halt der spielerische Typ. Da fehlt halt so ein bisschen nochmal die Wurfkraft von hinten. Aber das passt, scheint zu passen zur Mannschaft. Die fühlen sich sehr wohl. Ich finde, Philipp Weber steuert das sehr, sehr gut. Michalsik hat man gestern gesehen, dass er schon noch so ein bisschen Nachholbedarf hat. Aber alle anderen scheinen sich sehr wohl zu fühlen im System, aber man kann es einfach unterm Strich sagen, das ist THW Kiel der letzten 10 Jahre, weil das ist genau das, was die Kieler immer gespielt haben und das ist das, wofür Alfred steht.
Das ist spannend, da weißt du definitiv, kannst du das auch viel besser einschätzen als ich, weil ich fand es irgendwie nur eine Spur spielerischer, natürlich auch dem Spielermaterial geschuldet, weil da eben nicht der Shooter ist, wie du auch sagst. Aber dass du sagst, das ist THW Kiel, finde ich sehr interessant.
Ja, also die Spielanlage ist das. Also klar, Alfred weiß, er braucht mehr Geduld. Sie müssen den Ball noch länger laufen lassen, weil sie halt nicht diesen Spieler haben, der diese individuellen Fähigkeiten hat, der aus, ich sag mal, einer Situation den Ball nimmt und daraus dann die richtigen Entscheidungen trifft, sondern sie müssen mehr miteinander spielen, mehr füreinander arbeiten, um am Ende eine gute Möglichkeit zu bekommen. Aber das haben sie gut gemacht. Nun muss man auch sagen, dass jetzt die Abwehr von Österreich jetzt auch nicht das Nonplusultra des internationalen Handballs ist. Aber trotzdem muss man diese Spiele erstmal gewinnen. Und in der Art und Weise, wie die Deutschen das gemacht haben, ist das sehr, sehr gut. Gibt viel Selbstvertrauen und das zeigt, dass sie auf dem richtigen Weg sind.
Wir dürfen also gespannt sein, wie die deutsche Mannschaft sich schlägt. Am Freitag um 18 Uhr geht es gegen Uruguay los. Mike, wie du über die WM denkst, das kann man dann auch in unregelmäßigen Abständen in den SHZ-Tageszeitungen lesen. Denn du bist bei uns wieder mit einer Kolumne am Start. Das freut uns natürlich.
Das mache ich gerne. Das ist ja eine kleine Tradition geworden.
Ja, drittes Jahr schon. Das muss man sagen, ja. Schöne Sache. Dann wollen wir es auch bei der WM belassen und ein bisschen den Übergang schaffen zur SG. Da bietet sich natürlich die Frage an, wie intensiv schaust du eigentlich bei der WM nach Linkshändern?
Ja, da werde ich auch hingucken. Klar, wir haben schon ein paar Überlegungen angestellt, aber man muss auch wirklich sagen, das ist eine Position, die sowieso schon sehr, sehr schwierig ist zu besetzen. Es gibt sehr wenig Spieler. Und dann haben wir natürlich auch sehr hohe Erwartungen an diesen Spieler. Wir wollen natürlich auch jemanden haben, der erfahren ist, der vorne und hinten spielen kann. Also es ist nicht so ganz einfach, auf dieser Position jemanden zu finden. Und deswegen gucke ich mal bei der WM. Und vielleicht läuft ja mir einer über den Weg, den ich jetzt so momentan nicht so auf dem Zettel hatte. Aber ihr könnt euch sicher sein, dass wir schon ganz, ganz viel geguckt und auch investiert haben in diese Position und dass wir auch etwas uns bewusst sind, dass wir was machen wollen, weil wir wollen natürlich auch Marco Reus da schützen und wissen auch, dass er nicht diese ganze Rückrunde mit Champions League und allem alleine bestreiten kann. So, da bin ich selbst gespannt, ob wir dann am 1. Februar jemanden bei uns begrüßen.
Ja, also so viel kannst du verraten. Es wird einen zweiten Linkshänder im Rückraum geben.
Wenn es denn einen gibt und wenn es passt und wenn es finanzierbar ist und wenn es auch Möglichkeiten gibt, ihn von einem anderen Verein loszueisen, dann ja. Aber wir machen nichts, wo wir nicht von überzeugt sind, dann werden wir es anders.
Ja, okay. Wie ist das überhaupt jetzt? Du hattest jetzt auch ein bisschen handballfreie Zeit. Ich nehme mal an, die hast du auch sehr genossen.
Ja, das habe ich. Unter den natürlich momentan starken Einschränkungen, Corona-Bedingungen, ist es jetzt nicht so, dass wir traditionell genießen wir immer gerne ein paar Tage in der Sonne. Das haben wir dieses Jahr nicht machen können. Traditionell Schnee, also viel verreisen war nicht. Familie besuchen war auch nicht möglich. Mhm. So, wir haben es uns hier einfach gemütlich gemacht, so gut es ging. Aber es ist natürlich nicht das Gleiche und du kommst halt gedanklich auch nicht so richtig weg, weil du fährst dann doch mal in die Geschäftsstelle, du fährst dann doch mal in die Halle, machst doch mal ein bisschen Training mehr für dich und machst ein bisschen mehr Zeit. Also ich habe mir sehr, sehr viel Zeit für die Kinder genommen, die ja auch eigentlich immer ein bisschen zu kurz kommen. Und ja, das war sehr, sehr schön. Aber ich wäre natürlich auch sehr, sehr gerne mal ein paar Tage weggefahren.
Ja, definitiv. Silvester und Geburtstag musstest du dann ja auch im kleinen Kreis feiern. Wie geht's jetzt weiter? Wann trainierst du wieder mit den Nicht-WM-Fahrern? Es sind ja nur wenige.
Ja, das sind sehr wenige. Wir treffen uns am 18. wieder. Die Jungs haben bis dahin einen individuellen Trainingsplan bekommen. Das haben wir in Corona-Zeiten. Haben wir sehr gute Ergebnisse damit gemacht und auch sehr, sehr viel Vertrauen füreinander entwickelt. Und die Jungs sind so professionell, dass ich da gar nicht Angst haben muss, dass der eine oder andere faul ist, sondern eher im Gegenteil, die schon wieder zu früh anfangen oder zu viel machen. Die haben wirklich sich auch eine längere Pause verdient und deswegen, wir fangen am 18. an. Das sind ja dann auch nur, was sind das dann, 6 Leute.
Wen haben wir da? Steinhauser, Röth, genau. Buric,
Buric Heine, ist wieder da, Heine.
Möller, das ist schön.
Lasse Möller, also müssen wir mal gucken, so schön, so viel wie er machen kann, müssen wir einfach mal sehen. Mhm. Aber ja, das sind die, mit denen wir dann individuell arbeiten und einfach auch die Zeit genießen, einfach auch mal ohne Druck zu arbeiten, einfach auch an Grundlagen zu arbeiten, ein bisschen Handball zu trainieren, Kleingruppen, also sowas zu machen. Magnus Holpert ist noch dabei. Und,
klar.
Dann schauen wir mal. Also das reicht mir als Vorbereitung, weil wir werden dann auf unterschiedlichen Niveaus wieder einsteigen. Die WM-Fahrer kommen zurück und sind eigentlich schon wieder, körperlich schon wieder an der Grenze der Belastbarkeit und die anderen stehen in vollem Saft und sagen so, lass uns endlich Handball spielen. Also deswegen müssen wir da eine gute Mischung finden.
Ja, die kommen dann ja auch erst am 1. Februar wieder, es sei denn, sie scheiden ein bisschen früher aus dem Turnier aus. Und dann, das Spiel steht
am
jetzt
Ende,
so im Kalender am 4. Februar in Weißrussland, ne?
Genau, das ist das Nachholspiel, wo wir natürlich auch wussten, das wird irgendwann reingeschoben zu einem Zeitpunkt, der doch sehr, sehr ungünstig ist. Und wenn man sich überlegt, dass am 30. dann in Ägypten das Finale ist und wo ich davon ausgehe, dass zumindest der ein oder andere SG-Spieler dabei ist, und wir dann am 4. schon wieder in Weißrussland spielen, dann weiß man, was diese ganze Rückrunde, was da auf die Spieler zukommt. Und das sind natürlich genau die Punkte, worüber wir immer gesprochen haben in der Vergangenheit, dass wir wirklich aufpassen müssen, dass wir die Spieler nicht überfordern. Aber ich glaube, das ist jedes Jahr ein Riesenthema und gefühlt wird es nur schlimmer und schlimmer. Aufstockung auf 20 Mannschaften dieses Jahr, sehr, sehr voreilig, also noch ohne wirklich zu gucken, was auf uns zukommt, was das eigentlich alles auflöst in der HBL. Bei dem Bundesliga-Verein wurde die Liga auf 20 aufgestockt und am Ende, muss man es leider so sagen, sind immer die Spieler, die Leid tragen.
Wie ist dein Gefühl, wird die Saison regulär zu Ende gespielt mit Abschluss Hinrunde und volle Rückrunde oder landen wir dann doch in Playoffs am Ende?
Das hoffe ich sehr, muss ich sagen, weil ich glaube, das ist die Art, wie wir alle Bundesliga kennen und was der fairste Wettbewerb ist. Aber natürlich muss man sich langsam auch die Frage stellen, wie natürlich gerade Mannschaften wie Melsung, wie die das überhaupt, okay, die haben jetzt keine europäische Belastung, also das wäre wahrscheinlich sogar noch möglich. Aber Mannschaften wie Kiel oder wie wir müssen ja auch schon 2 Bundesligaspiele nachholen, 2 Champions League-Spiele nachholen. Also der Kalender ist ja schon ganz, ganz eng gestrickt und wo diese Spiele da alle noch rein sollen, sind für mich wirklich Rätsel. Und am Ende wird es nur so sein, dass es über Doppelspieltage geht, dass es ja über wirklich ganz, ganz eng getaktete Spiele geht, noch enger als ein 48-Stunden-Rhythmus, vielleicht wirklich Samstag, Sonntag. Und dann kommen wir natürlich auch schon wieder in einen Bereich, wo es wirklich mehr als grenzwertig wird, was die Spielerbelastbarkeit betrifft.
Absolut, ja. Lass uns ein bisschen zurückschauen. Wir wollen gar nicht jetzt nacherzählen, was in den vergangenen 4 Monaten war. Aber die SG ist nach 14 Bundesligaspielen Tabellenführer mit 25-3 Punkten. In der Champions League führt ihr die Gruppe mit Kielce an nach 8 Spielen. Im Prinzip konnten nur Skopje und Kiel euch besiegen. Was sind für dich, wenn wir das mal wirklich zusammenfassen wollen, so die Schlüsselerkenntnisse aus diesen 4 Monaten?
Die Schlüsselerkenntnisse sind, dass wir in den letzten Jahren sehr, sehr gut auf den Transfermarkt zugeschlagen haben, dass wir richtig gute Handballer, aber ganz, ganz tolle Charaktere verpflichtet haben, die wirklich Situationen annehmen, so wie sie sind, nicht lange hadern, nicht viel Theater drumherum machen, sondern wirklich sich aufs Wesentliche konzentrieren können und es immer wieder schaffen, sich auf den Punkt zu konzentrieren und zu fokussieren. Weil wir haben so viele Themen drumherum gehabt, die nicht den Sport betreffen. Die Spieler haben es immer geschafft, sich auf Wesentliches zu konzentrieren. Es ist natürlich auch immer, wie man es selber vorlebt, wie wir damit umgehen. Ich habe es niemals großartig thematisiert. Ich habe immer gedacht, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir müssen uns auf uns konzentrieren, auf das. Aber das ist immer leicht gesagt. Aber wir haben es halt irgendwie geschafft, wirklich uns auf die Spiele zu konzentrieren. Einmal haben wir es nicht geschafft, das war in Wader Skopje, wo wir einfach dann auch am Ende mit Hampus Wanner auf Rückraum Mitte gespielt haben, wo wir so viele Verletzte hatten, wo wir gemerkt haben, dass wir ja durch diese ganze Reisen in der Champions League ohne Übernachtung wirklich hin und zurück, das heißt, wir fliegen nach Mazedonien, gehen kurz ins Hotel, spielen dann ein Spiel, fliegen wieder zurück, das war fast eine 24-Stunden-Reise, als wir wieder in Flensburg waren. Da kann ich den Spielern natürlich auch irgendwann auch mal gestatten, dass man nicht auf den Punkt fokussiert ist. Und das haben wir in Wader überhaupt nicht hinbekommen. Aber sonst finde ich, hat die Mannschaft sensationell gut reagiert auf diese ganzen äußeren Bedingungen.
Vor der Saison war es ja auch ein Thema, diese Tagesreisen zu Auswärtsspielen. Vielleicht ist das sogar ein Konzept für die Zukunft, um Zeit und auch Geld zu sparen natürlich. Hat sich das bewährt oder sagst du, das werden wir, wenn wieder alles normal ist, nicht weiterführen?
Das werden wir nicht weiterführen, weil ich finde, das ist jetzt gar nicht bewährt. Ich finde, wenn wir über professionellen Sport reden, dann haben die Spieler, wenn die so viel Zeit und Energie und körperliche Belastbarkeit da reinstecken in das, was sie lieben, haben sie auch die beste und optimalste Vorbereitung auf ein Spiel verdient. Und das kann nicht funktionieren, wenn wir 4 Stunden im Flugzeug sitzen, nach Mazedonien fliegen, kurz ins Hotel gehen, uns 1 Stunde hinlegen und dann in die Halle gehen, kann ich von den Spielern nicht erwarten, dass sie 100% abrufen. Weil jeder Einzelne, der weiß, wenn er ein paar Stunden auf Flughafen ist, wenn er fliegt, wenn er dann wieder zurückkommt, wie er sich fühlt, ohne dass er ein Handballspiel gespielt hat. Also das ist etwas, was wir nicht für die Zukunft dauerhaft sehen wollen.
Ja, aber das ist ja auch eine spannende Erkenntnis. Ich meine, sonst hättet ihr das vielleicht nie ausprobiert, wenn die Situation nie so gewesen wäre. So kann man das immerhin für sich beantworten.
Ja, das kann man ja, absolut. Ja.
Du hast die Neuzugänge angesprochen. Lasse Möller hat sich ja leider schnell verletzt. Wird er wieder zur Verfügung stehen gleich im ersten Spiel in Brest oder gibst du ihm länger, braucht er länger?
Ich glaube nicht, dass wir das bis dahin schaffen, aber dann, kurz danach wird es schon funktionieren. Wir müssen halt sehr vorsichtig mit ihm sein, weil es schon auch eine gravierende Verletzung war und er große Schmerzen auch hatte. Und deswegen war es für Nikola Jakobs auch relativ schnell klar, dass er keine Option für die Weltmeisterschaft ist. Das war immer noch so ein bisschen Funken Hoffnung bei ihm, dass er das bis dahin hinbekommt, aber das hat er nicht geschafft. Das hoffe ich, dass wir ihn sehen natürlich. Er ist eine tolle Verpflichtung. Er hat zu Hause gegen Porto gezeigt, er hat in Wetzlar gezeigt in seinem ersten Spiel und dann hat er sich auch gleich verletzt. Und das war natürlich sehr, sehr schade, aber da hat er natürlich sein Potenzial absolut schon angedeutet. Und deswegen hoffe ich, dass er uns schnell auch wieder zur Verfügung stellt.
Ja, Franz Semper auch toll reingekommen, dann leider der beschissene Kreuzbandriss, so deutlich muss man das ja sagen. Mats Mensa, ein Glücksgriff, kann man es mit dem ein Wort zusammenfassen?
Mats Mensa, ich glaube, da wussten wir ja alle, was wir kriegen, weil wir kriegen einen ganz, ganz erfahrenen Spieler und der vor allen Dingen, und das ist das, was mir sehr, sehr wichtig ist, auch nicht nur auf dem Spielfeld Verantwortung übernimmt, sondern der übernimmt unglaublich viel Verantwortung im Training und auch in der Kabine. Ein sehr positiver Typ, der eigentlich mit jeder Situation gut zurechtkommt und der viel lacht und der viel Energie reinbringt und der Leute auch aufbaut. Und das ist sehr, sehr wichtig in einer Mannschaft. Also du kannst nicht nur so ruhige Typen haben, die sehr professionell sind, sondern du musst auch ein paar Leute dabei haben, die auch wissen, dass auch mal dummes Zeug quatschen erlaubt ist, dass es auch wichtig ist, auch mal übereinander und miteinander viel zu lachen, weil wenn wir eine Saison spielen, ohne viel zu lachen, dann wird das wirklich trostlos und eine lange Saison. Und da ist er sensationell gut. Also er ist richtig gut für die Stimmung in einer Mannschaft.
Sehr schön. Lass uns kurz über Jim Gottfriedsson sprechen. Ist er für euch noch unverzichtbarer geworden? Du hast es ja schon angedeutet, als ohnehin schon.
Ja, ich finde, als ich damals Trainer geworden bin, war das Erste, was ich mit dem Vorstand besprochen habe, wenn wir einen Vertrag verlängern müssen, dann müssen wir jetzt mit ihm reden. Und ich finde, Jim zeigt von Spiel zu Spiel immer mehr, warum ich so auf ihn baue und warum er so wichtig für uns ist. Weil er wirklich einer ist, der Handball verstanden hat. Wir denken sehr, sehr ähnlich über Handball. Er steuert die Jungs. Er kann Tempo rausnehmen, er kann Tempo erhöhen, er ist sehr, sehr clever im Zweikampf. Wenn ich sehe, wie er sich entwickelt hat in der Zusammenarbeit mit dem Kreis, das macht natürlich auch viel aus, dass man natürlich jetzt auch den Mut hat, Spieler wie Johannes Goller, wie Halt und so auch anzuspielen, weil man weiß, die stehen richtig, die halten die Räume frei, die fangen die Bälle. Also er hat sich wirklich entwickelt und er ist jetzt auch mittlerweile ein sehr wichtiger Spieler in der Abwehr geworden. Also der wirklich auch über die Abwehr dann auch den schnellen Gegenstoß, die zweite Welle leitet, da die richtigen Entscheidungen trifft und der auch eine sehr, sehr hohe Professionalität vorlebt im Training und im Spiel und der sich andere orientieren. Also er ist wirklich ein absoluter Leader geworden.
Ich erinnere mich noch sehr gut, wie du 2017, als du dann Trainer wurdest, gesagt hast, passt mal auf, das Beste von Jim Gottfriedsson, das habt ihr alle noch nicht gesehen. Und so ist es dann ja gekommen. Müsst ihr aber aufpassen, dass die Abhängigkeit von ihm nicht zu groß wird?
Ja, also jetzt in dieser Saison war es natürlich extrem so, weil wir natürlich mit Jöran, mit seiner Verletzung, ich finde, Benzer hat ja auch in der Vorbereitung sehr viel gefehlt. Lasse Möller fehlt sehr viel. Das heißt, ihm hat halt diese unglaubliche Verantwortung bekommen, sehr, sehr viel spielen zu müssen auch. Ich hätte es natürlich lieber gehabt, auch andere Konstellationen gerne einzuspielen mit Benzer, Jöran, Johannessen, mit Lasse Möller und Mensa, also verschiedene Konstellationen, dass man auch in der Lage ist, ein Niveau zu erreichen, spielerisch und Jim Gottfriedsson auch mal 10, 15, 20 Minuten auf der Bank zu lassen. Das haben wir nur einmal geschafft in dieser Saison, das war gegen Porto, wo dann Mensa und Lasse Möller zusammengespielt haben, die ganze zweite Halbzeit und das sehr, sehr gut gemacht haben. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass wir niemals den kompletten Kader zur Verfügung hatten. Aber das muss unser Ziel natürlich sein, dass wir uns nicht so abhängig machen von ihm.
Ja, dann hoffen wir auf jeden Fall, dass er gut durch die WM kommt. Er muss sicherlich viel spielen. Mike, du hast vor der Saison gesagt, in dieser Spielzeit geht es gar nicht so sehr um die Plätze 1 bis 3, sondern vielmehr darum, den Handballsport am Leben zu erhalten. Bist du jetzt aber durch eure Leistung doch so ein bisschen lecker geworden, sag ich mal?
Ich glaube, dass sich das jetzt noch mehr bewahrheitet hat, was ich damals gesagt habe. Mhm. Weil man ja jetzt davon ausgehen muss, dass wir noch einen längeren Zeitraum auch ohne Zuschauer spielen. Das bedeutet natürlich weiterhin wirtschaftliche Risiken und wirtschaftliche Einbußen für die Vereine. Deswegen geht es genau darum, nach wie vor, dass wir natürlich auch diese ganzen Anstrengungen unternehmen, um am Ende auch irgendwie ganz vorne zu stehen und auch einen Titel zu gewinnen, ist doch klar. Aber ich glaube, wir können uns alle auf die Schulter klopfen, wenn wir diese schwierige Phase alle gemeistert haben, wenn wir wirtschaftlich alle da so gut durchgekommen sind und wenn die Vereine diese schwierige Phase alle überlebt haben und wir dann irgendwann wieder eine Bundesliga-Saison spielen, in vollen Hallen, alle Vereine sind nach wie vor vertreten. Ich glaube, das wäre der größere Erfolg. Aber dass wir als Verein und als Mannschaft natürlich alles dafür tun wollen, um am Ende auch in dieser schwierigen Phase auch trotzdem sportlich unsere Ziele zu erreichen. Und wir sind auf einem guten Weg, wir sind gut dabei, wir haben jetzt unsere Punkte gesammelt, wir haben schon schwere Auswärtsspiele auch bestritten, wir haben 2 Punkte liegen lassen in Kiel, was jetzt, glaube ich, noch niemals wurde eine Meisterschaft in Kiel entschieden. Wir haben einen Punkt geholt bei den Löwen, also wir sind auf einem sehr guten Weg und in der Champions League sind wir jetzt auch auf einem guten Weg, vielleicht auch mal das Achtelfinale zu überspringen. So, und da würden wir uns zwei Spiele sparen. Das würde natürlich uns auch extrem helfen. So, aber am Ende ist es nur ein kleiner Teil von einer ganz, ganz langen Strecke. Und es ist noch ganz, ganz viel Weg zu gehen. Und aber diese Mannschaft macht einfach Spaß und mit denen ist ganz, ganz viel möglich. Und es wird immer unser Ziel sein, Titel zu gewinnen in Flensburg.
Ich staune regelmäßig über die Mannschaft, das kann ich auch sagen. Und ich staune aber auch darüber, dass tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt noch alle 20 Bundesligisten dabei sind. Ich war im Sommer auch sehr skeptisch, was das angeht. Und da bin ich auch wirklich positiv überrascht, muss ich sagen.
Ich glaube, dass der eine oder andere natürlich größere Probleme hat. Kommt immer dran auf, welche Partner man hat an seiner Seite. Aber bisher haben da alle Vereine auch sehr, sehr gut gewirtschaftet und einen guten Job gemacht. Das hoffen wir, dass das natürlich weiter so geht. Aber ich glaube, das wäre richtig, wirklich schade, wenn wir ein paar Traditionsvereine, ein paar Vereine, die schon lange auch dabei sind, wenn wir die aus wirtschaftlichen Gründen dann irgendwann verlieren.
Absolut, ja. Ja, das soll auch reichen, es sei denn, du hast noch was auf dem Herzen zur bisherigen Saison der SG. Also wir können zusammenfassen, überragende Leistung, trotz aller Verletzungssorgen, tolle Neuzugänge und eine sehr fokussierte Mannschaft, die das Ganze drumherum ganz gut ausgeblendet hat und sich auf das Sportliche konzentrieren konnte.
Genau so ist das. Hast du gut zusammengefasst.
Ja, danke. Dann lass uns doch zum Abschluss nochmal auf die Doku Inside SG Flensburg-Handewitt schauen. Wer die noch nicht geschaut hat, sollte das natürlich schleunigst nachholen auf Amazon Prime Video. Ich denke aber, alle Leute, die unseren Podcast hören, haben das bestimmt auch schon geguckt. Wie oft hast du es schon geguckt? Beziehungsweise hast du es schon geguckt?
Ja, ich habe sie natürlich, als sie dann so Rohmaterial fertig war, haben wir sie natürlich auch geguckt zusammen, weil wir wollten sie ja dann am Ende auch abnehmen und am Ende sollte ja auch alles so rüberkommen, wie wir auch rüberkommen wollen. Also wir wollen ja als dieser sympathische Verein, der sehr professionell arbeitet, rüberkommen mit sehr nahbaren Spielern, mit sehr sympathischen Spielern, aber trotzdem sehr fokussiert und professionelle Spieler. Und dann waren mir natürlich auch ein paar Sachen wichtig, weil ich natürlich auch nicht immer steuern kann im Training. Weil alles gefilmt wurde, dann wollte ich natürlich auch nicht unbedingt alles da drin haben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben sehr, sehr wenig rausgenommen. Also wir haben wirklich fast nichts entfernen lassen, weil wir so überzeugt waren von diesem Produkt, weil wir auch gesehen haben, dass wir mit absoluten Profis zusammenarbeiten, die genau wissen, mit wem sie da gearbeitet haben und wie wir rüberkommen wollen und sollen. Und es war auch ein einfaches Arbeiten, weil die Mannschaft hat dem ganzen Produktionsteam auch sehr, sehr einfach gemacht, weil sie von Anfang an sehr offen war. Und deswegen habe ich mir natürlich sehr, sehr oft angeguckt und ich finde, das ist absolut gelungen und ein riesen Ding für den Handball, dass ein Amazon überhaupt eine Handball-Doku ins Leben ruft und dass man sich dafür entschieden hat, das mit Flensburg zu machen. Ich finde das eine riesengroße Ehre, spricht aber auch für uns als Verein, für unsere Tradition und für unsere letzten Erfolge. Ja, und ich glaube, es ist einfach für jeden Sportbegeisterten wirklich ein ganz, ganz tolle Doku, weil man einfach mitbekommt, wie diese Mannschaft denkt, wie sie arbeitet und ja, wie so ein Innenleben in so einer Mannschaft dann auch funktioniert.
Wie war das für dich? Bei mir ist es zum Beispiel so, als dieser Podcast irgendwann mal angefangen hat, war es erstmal komisch, sich selber zu hören. Du bist es natürlich gewohnt, dich öfter zu hören und auch in Interviews zu sehen. Aber wie war es dann für dich, dich zu sehen in Momenten, wo du ja ausgeblendet hast, dass die Kamera da ist?
Das war am Anfang, war es tatsächlich nicht so, dass ich es ausgeblendet habe. Das waren die ersten 2-3 Spiele, wo ich schon immer dieses Gefühl hatte, was sagst du, was sagst du nicht? Und das war das, was ich genau nämlich nicht haben wollte. Ich wollte gerne so sein, wie ich bin, sehr authentisch und wollte mit der Mannschaft so arbeiten, wie ich immer mit der gearbeitet habe. Und das war schon ein komisches Gefühl. Und von daher, konnte ich mich da nicht so ganz mit anfreunden von Anfang an. Aber es wurde besser. Wir haben da eine gute Lösung dann auch gefunden. Und dann ist es kein Problem. Also ich kann das angucken und manchmal denkt man auch, also was machst du da oder was erzählst du da und so, aber das ist ja genau das, so wie ich bin vor der Mannschaft. Ich habe mich ja 0,0 verstellt, sondern genauso arbeite ich mit denen, so emotional, aber auch so nett und freundlich und so lustig und ich wollte einfach so sein, wie ich bin.
Gab es da nochmal Gespräche oder hat sich das dann so verflüchtigt, dass du dass dir bewusst war, dass die Kamera da ist?
Naja, wir haben dann zu einigen Spielen habe ich dann halt das Kamerateam aus der Kabine rausgenommen und dann hatten wir nur diese GoPro da in der Ecke. Ich habe gesagt, das muss reichen. Das fand ich auch. Ich möchte die volle Aufmerksamkeit der Spieler auf mich haben, auf das, was mir wichtig ist. Und nicht, dass dann zwei Kameraleute da rumlaufen und der Tonmann. Und das haben wir dann, da haben wir einen guten Konsens gefunden, aber sonst haben wir ja nicht so viel geändert und sonst finde ich, dass wir uns relativ schnell dann auch aneinander gewöhnt haben.
Mhm. Du hast gesagt, du warst, wie du bist. Man kann dich sehen, wie du bist. Wenn du jetzt in der Auszeit zu deinen Jungs sagst, Jungs, der Herz ist zu groß. Wissen wir natürlich alle, dass es nicht der Herz heißt. Warum sagst du das in diesem Moment so?
Das ist ganz komisch. Also ich habe, seit ich in Nordhorn bin, habe ich eigentlich, oder auch schon in Magdeburg, ich habe seit 20 Jahren eigentlich also ganz, ganz viel Kontakt mit Skandinavien. Und die haben ja ihre eigene Sprache. Und ich finde, dass das habe ich mir so ein bisschen angewöhnt, wenn ich mit denen ausspreche, habe ich mir dieses falsche Deutsch auch so ein bisschen angewöhnt, weil ich immer das Gefühl habe, dass die mich dann besser verstehen. Und sobald ich mit der Mannschaft spreche, verfalle ich so ein bisschen in diese, dass ich einfach, ich sag mal so, dass ich sehr einfach spreche. Also ich lasse dann mal einen Artikel weg oder ich sage so, also Hugo hat zum Beispiel immer gesagt, das ist ein unglaublich gutes Wein. Und ich habe ihm das 15 Jahre versucht zu erklären, dass es nicht das gute Wein heißt oder das gute Wein. So, aber er hat das bis zum letzten Tag und irgendwann, ja, haben wir dann auch, wenn wir privat am Tisch, dann habe ich auch gesagt, unglaublich gutes Wein. So. Und dann haben wir immer drüber gelacht. Meine Frau hat dann immer gesagt, du musst ja richtig sprechen, du kannst ja nicht so sprechen, sonst lernen die ja nie Deutsch. So, aber so verstehen die mich besser. Und so ist das halt auch in der Kabinenansprache. Ganz lustig, dass mir nach der Ausstrahlung der Doku Kretsche geschrieben hat, ich wusste gar nicht, dass du so einen ausländischen Akzent hast. Und dann habe ich gesagt, ja, aber so verstehen mich die Spieler, glaube ich, besser. Was natürlich totaler Quatsch ist.
Ja.
So. Und dann sagt Kretsche, ja, ist mir doch egal, ob deine Spieler dich verstehen, aber wenn ich jetzt die Doku gucke, dann verstehe ich doch überhaupt nicht, was du mir sagen willst. So. das ist natürlich ganz lustig, was da jetzt so also noch dazukommt, aber insgesamt ist mir das schon unangenehm, weil die Leute, die das natürlich gucken, die denken, man kann ja nicht richtig Deutsch sprechen, aber im normalen Fall und ich kann das schon auch ja, sehr schnell umschalten, ich habe da keine Probleme mit.
Das merken wir ja jetzt gerade. Eine Stunde lang. Alles gut.
Aber eine Stunde gutes Deutsch.
Ja. In der Doku sieht man dich natürlich hauptsächlich bei Mannschaftsansprachen und in Situationen der Mannschaft. Genau. Ja, da könnte der Eindruck natürlich entstehen. Aber so haben wir das, so haben wir das aufgeklärt. Wir haben tolle Einblicke bekommen. Wir haben gesehen, nach einem Sieg kommst du in die Kabine und schreist erstmal.
Ja, es ist natürlich auch viel Erleichterung dabei, weil der Druck ist natürlich auch immer groß und einfach diese Befreiung und irgendwie die Spieler können ja irgendwie rennen, sich auspowern, jemanden schlagen, auch im Spiel mal oder irgendwie und dann sind die am Ende müde, aber ich kann ja meine Aggressivität und alles, was sich so anstaut, nicht irgendwo auslassen und das hat sich so den ersten Spielen und dann haben wir natürlich immer gewonnen und gewonnen und gewonnen und dann haben die Spieler gesagt, jetzt darfst du damit natürlich auch nicht mehr aufhören und dann haben wir dann, die haben dann teilweise dann am Ende schon drauf gewartet. Dann saßen die alle da und wenn ich in die Kabine kam, dann, ja komm jetzt und dann musste ich das immer machen und ja, es ist auch mittlerweile ein Ritual geworden. Man muss ein bisschen aufpassen, dass die Rituale nicht zu viel werden. Aber ja, es ist einfach auch eine Befreiung dann. Viele Glückshormone, die dann rauskommen. Erleichterung.
Ein weiteres Ritual natürlich, das Aufkleben des Aufklebers, des Honey Badger Aufklebers. Als du letztes Jahr im März bei uns warst, hast du ja gesagt, es gibt da ein Ritual und da darf jemand den Punkt aufs I setzen, hast du gesagt. Aber du wolltest nicht verraten, was da passiert. Jetzt haben wir es gesehen. Wo kommt das her?
Ich persönlich finde, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass die Spieler immer kleine Ziele vor Augen haben. Und so banal dieses Plakat, was wir da haben, ist, unglaublich große Bedeutung hat das mittlerweile für die Spieler. Und dieser Honey Badger hat mittlerweile eine riesen Bedeutung, weil die Spieler auch stolz sind, wenn die den dann zum Beispiel von mir nach dem Spiel bekommen, weil ich der Meinung bin, du hast die Aufgabe heute, ich sag mal, besonders gut gelöst. Die anderen haben es gut gemacht, aber du hast es besonders gut gemacht. Mhm. und einfach auch jemanden mal aufzubauen. Wir haben 2017, als ich angefangen habe, haben wir einen Sportpsychologen gehabt, Ortwin Meis, der viele, viele Jahre mit Wladimir Klitschko zusammengearbeitet hat. Der hat uns eine Geschichte vorgespielt, ein kleines Video über den Honey Badger, dieses furchtlose Tier, was eigentlich vor keinem Angst hat und was ziemlich wild ist und wirklich einfach sein Ding macht. Und der sich mit tödlichen Tieren anlegt und die auch erlegt und der gegen Löwen kämpft. Und dieser Honey Badger ist tatsächlich ein Tier, was sehr furchtlos ist. Und ich möchte, dass wir halt sehr furchtlos sind, aber einen großen Respekt auch haben, aber trotzdem furchtlos. Und dann habe ich diese Aufkleber anfertigen lassen und habe mir dann das mit der Treppe überlegt, dass wir halt, wenn ich jetzt, ich sage der Mannschaft, wir wollen im Juni wollen wir Deutscher Meister werden. Dann sind das 10 Monate. Dann sagen die, 10 Monate. Also das ist kein Ziel, das ist ein langfristiges Ziel, aber der Weg dahin, diese kleinen Etappen zu nehmen und jedes Spiel sich zu wissen, das ist wichtig und dann sich zu belohnen nach einem kleinen Schritt, den man wieder in Richtung Ziel gemacht hat. Mhm. Und das ist das, was mir sehr, sehr wichtig ist und deswegen hängen wir immer diese Treppe hin, wo die Spiele draufstehen, wo wir auch einen Spruch da drauf schreiben, der mir halt sehr wichtig ist, der vielleicht zu dem Monat passt und dann klebt der Spieler, der dann auserwählt wird, diesen Honey Badger auf diese Treppe sozusagen, das haben wir gut gemacht. Und wenn du sehr, sehr viel gewinnst, dann ist das ein psychologischer Vorteil, wenn du diese Plakate dann immer in der Kabine aufhängst, sondern wir hängen die alle auf, nicht nur diesen einen Monat, sondern wenn der Monat abgeschlossen ist, dann hängen wir das Plakat auch hin. Mhm. Und wenn du dann viele Aufkleber siehst, dann gibt dir das ein gutes Gefühl, weil du siehst, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg und wir haben das bisher sehr gut gemacht. Wir haben viele unserer Ziele, Kleinziele erreicht. Kannst du natürlich nicht mit einer Mannschaft machen, die gegen Abstieg kämpft, wenn du dann immer nur leere Treppen hast, dann hat das natürlich genau den gegenteiligen Effekt.
Ja. Und die hast du extra anfertigen lassen, diese Aufkleber, also keine Massenware oder so.
Genau, ja, ich habe im Internet geguckt und es gibt tatsächlich einen NFL-Spieler, der hat einen Spitznamen Honey Badger und dann gibt es noch Team Honey Badger und dann habe ich das Logo nur rausgezogen, habe das an unsere Geschäftsstelle geschickt und habe gesagt, ist das möglich, dass ich davon Aufkleber bekomme und dann haben die das mit einer, ich glaube mit hoch 2, glaube ich sogar, umgesetzt.
Ja, spannend. Zu Deutsch übrigens Honigdachs.
Der Honigdachs, aber der ist, aber das ist kein netter Honigdachs.
Nee. Diese Plakate, die du angesprochen hast, die konnte man ja auch immer sehen. Wer darf darauf schreiben? Nur du oder auch andere? Weil Lasse Swan sagt zum Beispiel einmal, ich glaube, es war, wo ihr dann gegen Hannover im Pokal verloren hattet, sagt er sowas wie, ich schreibe jedes Mal auf dieses fucking Plakat das und das.
Genau. Also ich bereite das Plakat vor. Suche den Spruch raus, der dazu passt. Das macht Marc oft. Manchmal sage ich auch zu Marc, überleg mal, wir haben jetzt eine schwierige Situation, wir haben Verletzte, such mal was daraus kommt. Und dann kann das ein Motivationsspruch sein von Steve Jobs oder von einem erfolgreichen Sportler oder was auch immer. Und das schreibe ich dahin und das passt immer ganz gut zur aktuellen Situation. Und dann gibt es für diesen Tag, also für dieses eine Spiel, schreibt dann immer Lasse Swan, was wir uns für dieses eine Spiel vorgenommen haben. Okay. Schreibt der Lasse Swan, weil er ist Kapitän. Er schreibt dann immer noch ein paar Sachen dazu, die uns sehr, sehr wichtig sind, was wir in diesem Spiel unbedingt beachten. Und das schreibt er dann dazu. Und man sieht halt, wenn die Spieler teilweise rausgehen, die bleiben kurz stehen, lesen sich das durch, dann alles klar. So Kleinigkeiten. Mhm. Banal, aber hat eine riesengroße Wirkung und hat mittlerweile Kultstatus. Machen wir ja seit dem ersten Tag. Und die lieben das, die Jungs.
Und nach Ausstrahlung der Doku auch von diversen Amateurteams mal nachgeahmt, habe ich zumindest gesehen in den sozialen Medien.
Ja.
Ja, das war so, ja. Und sag mal, die Herzchen, die da alle drauf sind, malst du die? Oder wer malt
die? Ich male alles. Cool. Und das ist ein kleines, in die Ecke kommt, meistens von Steve Jobs kommt das und da steht drin, liebe, was du tust.
Okay.
Und das ist mir das Wichtigste, wenn die Spieler rausgehen, dass die wirklich mit Herz und Leidenschaft rausgehen. Ja. Und klappt ganz gut bis jetzt.
Sehr schön. Mike, vielen Dank für diese Einblicke zum Abschluss. Und wie gesagt, wer diese Doku noch nicht geschaut hat, der muss das nachholen, definitiv.
Das, glaube ich, ist für jeden Sportbegeisterten eine tolle Doku.
Absolut. Gut, dann sage ich vielen Dank, dass du dir jetzt doch wieder über eine Stunde, ich versuche immer eine Stunde einzuhalten, manchmal klappt es irgendwie nicht. Vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast.
Kein Problem, sehr gerne. Ja.
Und dann, euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Und die Folgen könnt ihr alle auf shz.de, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music und so weiter und so fort abrufen. Schreibt uns gerne, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr Anregungen habt, per Mail an audio@shz.de oder einfach bei Facebook oder Instagram. Bleibt gesund, passt weiterhin auf euch auf und wir hören uns in 2 Wochen wieder in der Hölle Nord.